und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Wir freuen uns, ich bin nämlich nicht alleine, natürlich ist Marius auch hier. Schön, dass du da bist.
Ja, moin Daniel, moin an euch da draußen.
Fast eine Woche, wir sind weiterhin Super Bowl-Sieger, ist das nicht schön?
Ah, ein Traum, unfassbar. Sehr schön, so muss es sein, da kann man sich den Combine ganz gut angucken.
Das stimmt, genau, gerade Combine. Das andere Schöne ist, wir sind im Newsletter wieder deutlich aktiver. Es gibt gerade ein kleines Gewinnspiel für euch unter newsletter.daskingdom.de, das Kingdom zusammengeschrieben. Könnt ihr unser Newsletter finden, gerne mal draufgehen. Aktuell bis Mitte nächster Woche könnt ihr noch mitmachen, uns eure Wünsche schicken, dem Newsletter folgen, euch da anmelden und dann könnt ihr ein cooles Paket von der Männerbude gewinnen. Ist ein Snackhelm, da sind zwei und ich glaube, die sind der Favorit bisher aktuell. Die beiden Football-Gläser, wirklich sehr schön. Und eine Chiefs-Swag-Kette, die war sehr beliebt zum Super Bowl. Ich glaube, die ist immer noch ausverkauft in Deutschland. Von daher, da könnt ihr sie haben. Nehmen wir mit. Insgesamt der Wert des Pakets sind so knapp über 100 Euro. Von daher, das lohnt sich auf jeden Fall. Da kann man sich einmal ganz kurz zum Newsletter anmelden. Da lohnt sich der Aufwand. Und uns mal schicken, was für Content ihr haben wollt. Hast du mal durchgeguckt, was die Leute so von uns haben wollen, Marius?
Die wollen quasi alles. Also da können wir die ganze Offseason auf jeden Fall mit befüllen. Also schon mal vielen Dank an alle, die schon teilgenommen haben und uns ihre Wünsche geäußert haben. Viel zum Draft, logischerweise. Viel zum Deutschlandspiel auch. Also da sind wir natürlich genauso gespannt wie ihr, wenn wir was haben, dann was spruchreif ist, dann werden wir es natürlich entsprechend kommunizieren, aber natürlich auch Free Agents wurde viel genannt, das war jetzt Combine ein bisschen was, aber natürlich auch ein bisschen zu historischen Themen und das natürlich, und das werden wir noch beantworten, wenn wir hier wieder zu dritt sind, wie wurden denn Daniel, Fabian und Marius zu Chiefs-Fans? Auch das wird beantwortet werden.
Sehr schön, genau. Ich habe jetzt ganz viel, was ich gesehen habe, ist wirklich Draft und Combine. Wir reden heute darüber, was die Teamneeds sind. Wir werden darüber sprechen, was so insgesamt da unser Interesse ist, über die Free Agents, Interesse der Chiefs. Was wir nicht ganz tief reingehen können, weil ich glaube, das eignet sich nicht wirklich für den Podcast, ist das ganze Thema, welche Combine-Kandidaten gucken Sie sich gerade an? Was ist der erste Eindruck? Mit wem haben die Chiefs gesprochen? Das ist, glaube ich, wirklich etwas, was sich idealerweise im Newsletter befindet. Also da auch mal der Hinweis, geht zum Newsletter, guckt ihn euch an und könnt da alles erfahren, kriegt es brühwarm, sobald der Artikel nach dem Combine fertig ist, bei euch ins Postfach. Der Combine läuft relativ lang, der ging letzten Sonntag schon los und geht bis zum 6. März. Ich glaube, ganz wichtig einmal zu wissen, dass aktuell immer so unterschiedliche Spielergruppen dran sind. Das ging los am Sonntag mit den ersten Spielern aus der Defensive Line, Linebacker, die ankamen. Die haben heute, am Freitag, den 3. März, ihren letzten Tag. Da gibt es dann auf die Bench Press, da wird geguckt, was sie denn drücken können. Gibt es noch ein paar Interviews, ein bisschen Medienauftritte und dann sind die schon wieder weg. Einen Tag später sind die Defensive Backs, also Safeties und Cornerbacks gekommen und die Special Teamer, Puntkicker und so weiter. Die sind am Montag angekommen und haben sozusagen einen Tag versetzt, alle die ganzen Themen. Am Dienstag sind die Quarterbacks, die Wide Receiver und die Tight Ends gekommen, also alles ein bisschen die Skill-Positionen. Die werden jetzt am Wochenende, ich glaube auch ganz klar für die Medien Interessierten, man kann das alles auf dem NFL-Network-Kanal sehen, gibt es bei The Zone, gibt es im NFL Game Pass. Ich weiß gar nicht, ob es auch öffentlich irgendwo übertragen wird, Marius, aber man kann da am Wochenende schön sehen, wie die Quarterbacks dann auf der Benchpress drücken werden, wenn sie denn mitmachen.
Ja, es, auf jeden Fall lohnt sich das. Wer den Game Pass hat, der kann sich das sowieso angucken. Ansonsten habe ich es leider nirgends gesehen, aber NFL Network im Game Pass.
Das ich glaube, RAN hat aber auch den NFL Network. Ich glaube, das müssten sie ja eigentlich noch haben auf RAN.de.
Das müsste ja eigentlich noch gehen, ja.
Das auch noch läuft, genau. Und die letzte Gruppe, um sie auch nicht zu vergessen, sind dann die O-Line-Men und die Running Back. Die werden am Montag dann ihre Benchpress haben, sind jetzt gerade angekommen und dabei so ein bisschen medizinische Untersuchungen zu machen, den Medizincheck, wie man ihn aus dem Sport kennt. Also das wird eigentlich einmal durchgegangen und da gibt es immer mehr Informationen. Ganz, ganz viele Infos kommen gerade rein auf Twitter und auch auf den einschlägigen Webseiten, welche Spieler von wem interviewt werden. Da gibt es dann Formal und Informal Meetings. All das erklären wir mal im Newsletter. Ich glaube, das ist hier für den Podcast dann, glaube ich, ein bisschen zu dröge und ein bisschen zu viele Namen, die man sich alle merken muss und die man in irgendeiner Form googeln muss, damit man weiß, wer dahinter steht. Da gibt es aber wirklich viele Informationen und da nehmen wir euch gerne mal tiefer mit rein. Lass uns weitermachen mit den Chiefs News. Was ist in der Welt der Chiefs passiert in der letzten Woche?
Ja, um die Sache rund zu machen, das ist ja, meine ich, auch schon im Newsletter anklingen lassen, dass wir mit Matt Nagy, da haben wir letzte Woche aufgenommen und kurz danach ist er quasi befördert worden zum neuen Coordinator der Offense und da war dann eben auch diese Quarterback-Coach-Position vakant, da hat man sich dann auf einen internen Kandidaten verständigt. David Giardi wurde zum QB-Coach befördert. Das Team hat wohl laut Andy Reid auch noch Bush Hamden von Boise State für die Vakanz interviewt, sich aber dann letztendlich eben für diese interne Lösung entschieden. Giardi hat seine 5. Saison mit Kansas City beendet, war 3 Spielzeit lang von 18 bis 2020 Offensive Quality Control Coach. Dann wurde er 21 zum Assistant QB Coach und Pass Game Analyst befördert und hatte diese Rolle eben die letzten 2 Spielzeiten inne. Das ist auch tatsächlich kein ungewöhnlicher Weg zum QB Coach unter Andy Reid. Kollegen Doug Peterson, Matt Nagy und Mike Kefka haben alle sich vom Offensive Quality Control Coach zum QB Coach hochgearbeitet. Alle 3 sind später auch OC geworden und Peterson als auch Nagy haben dann später auch als Head Coach gearbeitet beziehungsweise arbeiten jetzt immer noch. Kollege Peterson beispielsweise, das könnte eben ein Weg für Giardi auch in Zukunft sein. Jetzt aber erstmal, wie gesagt, QB Coach.
Ganz genau. Ein weiteres Thema, was jetzt gerade wirklich ganz kurz vor unserer Aufnahme reinkam, ist, dass Marcus Kemp, Wide Receiver, hat aber größtenteils Special Teams gespielt, glaube ich, auch im Super Bowl eine wichtige Rolle eingenommen, nachdem Chris Lemons dann nicht mehr dabei war, weil die Bengals den aufgenommen haben, obwohl er nicht spielen durfte. Aber Marcus Kemp wechselt zu den Washington Commanders, folgt Eric Bieniemy. Das gibt schon mal so ein bisschen Beigeschmack, würde ich sagen. Also gar kein so unwichtiger Spieler, Marcus Kemp, glaube ich, für uns. Er konnte im Special Teams wirklich sensationell gut blocken, hatte eine sehr disziplinierte Art und Weise da reinzugehen, wenig Strafen bekommen. Schon auf jeden Fall ein kleiner Wehmutstropfen bei mir. Ich befürchte, und ich weiß nicht, wie es dir geht, dass es nicht der einzige Spieler ist, der diese Offseason von den Chiefs zu den Commanders wechselt, oder?
Ja, habe ich leider auch so die Befürchtung. Also ich meine, sein Blocking-Game für Kadarius Toney bei diesem Punt-Return, der wird mir auf ewig in Erinnerung bleiben, auch seine Rolle gegen die Bengals, als er da eingesprungen ist, als unser Wide Receiver Core sehr dezimiert war. Also ich glaube, Marcus Kemp hat sich da auch schon unsterblich gemacht. Aber natürlich war es auch klar, als er keinen Future Reserve Deal unterschrieben hat, dass er seinen Marktwert austesten wird und jetzt eben zu den Commanders geht, dass da Bieniemy der neue OC ist. Gut, das, wie gesagt, wird nicht der einzige sein, der da die Seiten wechselt, aber am Ende geht es eben auch bei uns darum, wer macht dann auch Sinn, in der Tiefe gehalten zu werden. Und bei Kemp war das halt eben schlicht und ergreifend eben nicht der Fall.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, was für Spieler glaubst du, die werden auch bei den Commanders landen? Hast du so bei 1, 2?
Ich möchte nichts jinxen. Sind die dann in der laufenden Woche, wo wir die Folge aufnehmen, dann auch weg? Nein, also am besten keiner mehr, aber man kann natürlich alle irgendwie die in die Waagschale werfen, die jetzt bei uns nicht mehr die erste Geige gespielt haben, vielleicht auch nicht die zweite und sie sich dann bei Bieniemy in der Offense dann eben eine andere Rolle erhofft.
Glaubst du nur die ein gutes Jahr gehabt haben, sind gefährdet? Also ich werfe mal so einen Mecole Hardman rein.
Gut, klar,
Hardman. Ich werfe mal so einen Juju rein. Ich werfe leider Gottes einen Jerick McKinnon, was mir sehr wehtun würde, wenn der da landet, rein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Andrew Wiley sein könnte, der am Ende da landet. Also ich glaube, es ist eher die offensive Seite des Balles, aber und auch möglicherweise ein oder zwei Namen der Titans, die bei uns gut blocken oder so ein bisschen in dem Hintergrund laufen. Also das sind so die Spieler, wo ich mir das schon vorstellen kann, dass da gewildert wird und ich hoffe, das hält sich in Grenzen, aber es würde mich wirklich nicht wundern, wenn da Namen plötzlich im Kader der Commanders aufkommen und uns sehr bekannt vorkommen. Genau, lass uns gerne dann weitergehen. Wir haben so ein bisschen Free Agent Gerüchte gesammelt und das ist ja mal ganz interessant, was da passiert. Die würden wir also nur ganz kurz jetzt benennen. Ich glaube, die Andrew Hopkins ist ein Name, Marcus Davenport ist ein Name, Jalen Ramsey ist ein Name, DJ Shark ist ein Name. Da gehen wir gleich nochmal ein, wie weit die in unser Team passen, aber all das, und das merkt man jetzt, die Offseason geht so richtig los, die Chiefs sind auch angekommen in der Offseason mit ein bisschen Verspätung zu anderen Teams, aber da wird auf jeden Fall was passieren, oder?
Da wird definitiv was passieren, also jetzt geht's ja auch langsam Richtung Übergang der Saison, also Mitte März müssen alle Teams den Cap einhalten und danach geht das große Traden los und deswegen bis dahin werden da noch wilde Sachen passieren. Franchise-Tag-Deadline ist am kommenden Dienstag, also je nachdem, wann ihr die Folge hört, am 7. März müssen die Teams sich für einen Franchise-Tag pro Team entschieden haben. Und bei uns gibt es ja da auch einen Kandidaten mit Orlando Brown Jr.
Genau, nicht nur einen Kandidaten, sondern eigentlich kann der Weg nur über den Franchise-Tag laufen, wenn man ehrlich ist. Außer sie einigen sich jetzt schon auf eine Vertragsverlängerung. Das würde mich eher überraschen. Ich glaube, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Da gab es ja ein bisschen News diese Woche. Chris Jones und hat ein Interview gehalten, nachdem letzte Woche schon unser GM Brad Veach gesagt hat, Chris Jones wollen wir auf jeden Fall halten, dem wir was anbieten. Wir werden mit OBJ reden, also unser OBJ, Orlando Brown Jr. Und Chris Jones hat im Interview gesagt, er möchte definitiv bei den Chiefs bleiben. Das wäre sein großer Wunsch, zusammen mit seinem Buddy Frank Clark weiterhin Druck machen. Und er möchte gar nicht der bestbezahlte Spieler aus seiner Position sein, sondern nur der zweitbestbezahlte. Dazu muss man wissen, dass und das ist dann schon hart, Aaron Donald einen Vertrag über 95 Millionen über 3 Jahre unterschrieben hat, also so knapp über 30 Millionen liegt. Der nächstbeste Spieler inside Defensive Lineman war so bei knapp über 20. Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass Chris Jones im Schnitt in einem Vertrag, der über 4, 5, vielleicht sogar 6 Jahre geht, dann im Schnitt über 22 Millionen verdienen möchte. Das ist, glaube ich, so die Grenze, mit der er sich gerne sehen würde. Und ich bin der Meinung, das müsste man ihm auch zahlen.
Absolut. Also dafür hat er diese Saison genug Argumente auf seine Seite gezogen, die das rechtfertigen würden. Aber war natürlich auch sehr charmant, dass er gesagt hat, ja, keep Frank Clark, keep me and him together. Also dieses Tandem, das braucht es dann. Aber auch da eben Fakt, um sich ganze Geschichten leisten zu können. Und der Kollege Frank Clark hat dann natürlich einen extrem hochdotierten Vertrag. Da muss man was machen.
Das genau, geht nicht so einfach. Die Problematik ist, wenn wir eben, also ganz einfach, das neue NFL-Jahr geht am 15. März los, dann müssen die Teams bei einer positiven Salary Cap sein. Das heißt, sie dürfen nicht mehr Minus sein. Ich glaube, wir sind gerade knapp im Positiven, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das Problem ist nur, wenn wir den Franchise-Tag, und den müssten wir eben bis dahin machen, mit Orlando Brown Jr. machen, dann gehen plötzlich so ein paar Millionchen runter. Also ich glaube, knapp über 20 Millionen, die wir ihm zahlen müssten, und wären damit mit 20 Millionen im Minus beim Salary Cap. Beim Salary Cap, bei der Wert zahlen, glaube ich, die ersten 53 Spieler zahlen auf den Salary Cap ein. Das heißt, die weniger haben, werden rausgenommen. Problem wäre wirklich, dass wir Lösungen finden müssen. Eine Lösung und die wahrscheinlichste Lösung ist definitiv, dass wir Frank Clark cutten. Dann würden direkt 21 Millionen frei werden. Wir hätten kein Problem, Orlando Brown Jr. zu signen und es wird erstmal gut aussehen. Ist die Frage, wie Frank Clark damit umgeht. Ich glaube, eigentlich müsste man vorher eine Restrukturierung seines Vertrags hinkriegen oder eben sich dabei einigen, dass man dann direkt in der Free Agency auch einen neuen Vertrag mit ihm unterschreibt. Da gibt es so ein paar Tage Übergang. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Aber das wären so die ersten smarten Änderungen. Wenn man das mit Frank Clark so nicht hinkriegt, gibt es andere Möglichkeiten. Also wir haben schon darüber geredet, den Vertrag von Chris Jones zu verändern, zu verlängern. Damit könnte man Geld freimachen. Das klingt erstmal total bescheuert, weil man geht hin und sagt, naja, wir geben ihm eine Vertragsverlängerung für mehr Geld und trotzdem kann man in der NFL diese Verträge durch Signing-Bonus, durch bestimmte, so nennt es das Backloading, also die großen Kosten am Ende des Vertrages dazu zu stellen, kann man dafür sorgen, dass er jetzt erstmal besser klarkommt. Die andere, glaube ich, große Personalie, wo man Geld sparen kann, wenn man möchte, ist Patrick Mahomes. Der hat eben einen riesigen Vertrag ja unterschrieben für über 10 Jahre und garantiert knapp über 460 Millionen, insgesamt oder 477 Millionen, 501 Millionen werden US-Dollar werden es, wenn er die vollen Boni bekommt, den nochmal zu verändern, den weiter nach hinten zu verlängern, die Kosten eine größere Zeit zu spannen, hinzusetzen, könnte dafür sorgen, dass auch da Geld gespart werden kann. Das sind so die Möglichkeiten, die das Team aktuell relativ schnell hat, um Geld zu sparen, um dann wirklich auch Chris Jones zu verlängern, Frank Clark in irgendeiner Form zu halten und mit Orlando Brown Jr. den Left Tackle, den es, glaube ich, aktuell in seiner Form nicht auf dem Markt gibt, auch weiterhin im Team zu halten. Habe ich irgendwas vergessen? Willst du was ergänzen?
Das waren die wichtigsten Bausteine. Das sind die wichtigsten To-Dos für Brad Veach. Also, der hat arbeitsreiche Tage vor sich.
Definitiv. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also um den Combine-Wert nochmal zu verstehen. Ja, da sind Spieler, die versuchen, persönliche Höchstleistungen zu erreichen, um eine bessere Position im Draft zu kriegen. Das ist aber für dieses Event-Combine gar nicht der wirklich entscheidende und wichtige Faktor, sondern eigentlich ist das ein Klassentreffen. Also, da treffen sich die Agenten von ganz vielen Spielern, da treffen sich die Teammanager, da treffen sich die Coaches und die wirklich über den Tag hinaus ganz viele Gespräche führen fürs nächste Jahr. Also eigentlich ist das sozusagen so der Kickoff, wenn man guckt, was funktioniert, welche Verhandlungen man führt und abends wird dann auch noch gemeinsam das ein oder andere Bier getrunken. Also ich glaube, das ist wirklich das, was gerade in Indianapolis passiert. Das ist so anderthalb Wochen, die wirklich ganz spannend sind. Wenn es nur darum geht, die Spieler einzuschätzen, dann ist das, glaube ich, nicht das, was im Fokus steht. Es gibt einige Coaches, die jetzt neu dabei sind, die auch gesagt haben, nee, da gehe ich gar nicht hin. Ich versuche ja eher mit meinen Trainern zu arbeiten. Das, was da beim Combine passiert, das kann ich mir hinterher auch auf Tape angucken. Das brauchen die Chiefs nicht. Dafür ist das Konstrukt schon zu stark und zu klar gebaut. Aber das nur so ein Gefühl dafür zu kriegen, wofür dieser Combine eigentlich da ist, das hat eben doch sehr, sehr viel damit zu tun, das neue Jahr in Verhandlungen, in Gesprächen vorzubereiten, zu gucken, was passiert. Da geht es nicht nur um die Combine-Talente. Genau, lass uns zu unserem Hauptthema heute kommen. Lass uns zum ersten Hauptthema dazu kommen. Es kam im Laufe dieser Woche eine nicht so schöne News für die Kansas City Chiefs raus. Und zwar hat die NFLPA, also die Spielervereinigung, hat eine News rausgebracht, dass sie, ich glaube, 1300 Spieler vor einem Jahr circa, also ich glaube im März, April 2022, befragt hat, wie zufrieden die denn mit unterschiedlichen Themen der Teams sind. Und da geht es sehr darum, um die Facility, also um die Trainingsgelände, um das Stadion, um den Lockerroom, aber auch mit Angestellten, wie zufrieden sind sie mit den Fitness-Leuten, wie zufrieden sind sie mit dem Health und Ärzten im Bereich der Teams. Und die Chiefs haben, also aus meiner Sicht, erstmal wirklich grauenhaft abgeschnitten. Wie war deine erste Reaktion, als du das gesehen hast?
Ja, also Platz 29 Gesamtrang von 32 ist natürlich nichts, was man so sich gerne auf die Einfahrt Richtung Stadion oder Facility schreibt. Man muss das vielleicht auch im Gesamtzusammenhang noch verstehen. Also man wollte da als Gewerkschaft natürlich für Free Agents so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, dass sie sich potenziell Clubs anschließen und entscheiden können, wie da auch ihre Bedürfnisse entsprechend umgesetzt werden. Und dafür gab es dann eben qualitative und quantitative Meinungen, die eingeholt wurden. Diese 1300 Spieler haben dann am Ende geantwortet. Da gab es dann aber auch nochmal zusätzlich eine Nachverfolgung durch die Gewerkschaft, dass dann eben entsprechend dieses Zeugnis am Ende gebildet werden konnte. Es gab dann auch eben Bewertungen, beispielsweise qualitativ, wie bewerten Sie Ihren Kraftraum, was würden Sie da verbessern, oder quantitativ Kraftraumbewertung 1 beste Note und die 5 eben für die niedrigste Note. Und das wurde dann eben zusammengezählt, ermittelt.
Das ist 1 bis 5, Amerikaner sind immer A bis D oder bis F am Ende. Aber
ja, anscheinend haben sie ja dieses System so gemacht, dass man nicht in klassischen Noten wertet, weil das ist ja auch aus wissenschaftlicher Sicht immer sehr schwierig. Deswegen dieses 1 zu 5, dann hat man nämlich eine 3 in der Mitte und noch 2 und 4, wo man sich in der Tendenz hinbewegen kann. Deswegen war ich am Anfang auch so ein bisschen, okay, wenn die jetzt wirklich A bis F da vergeben haben als Noten rein, dann ist es schon relativ schwierig. Aber ja, können wir uns mal die einzelnen Kategorien, die da so abgeprüft werden, anschauen und vielleicht auch, wie die Chiefs das so abgeschnitten haben. Daniel.
Genau, gehen wir wirklich einmal durch. Die beste Kategorie für die Chiefs, also die 12. geworden, gleich mit anderen, ist das Treatment of Families. Also wie werden die Familien insgesamt in dem Club behandelt? Die Chiefs haben einen Familienraum, Family Room, wo sie, keine Ahnung, die Familien sich aufhalten können während des Spieltags, wahrscheinlich auch während der Trainingstage. Das ist positiv zu sehen. Nicht so schön ist, dass die Chiefs einer von 11 Teams sind, was keine Kinder Daycare nennt sich das, also Kinderbeaufsichtigung hat, also eine Art Kindergarten während des Spieltags für die Spieler, die schon Kinder haben. Das gibt es nicht. Haben eben 21 andere Teams, von daher da so eine kleine Minuswertung. Auch nach dem Spiel gibt es einen Family-Bereich, der wird ordentlich gerankt, ist Platz 13, also das ist im Prinzip in Ordnung. Jetzt nicht ausgezeichnet, aber ist erstmal okay, wie die Chiefs mit den Familien umgehen, was die für Möglichkeiten bieten. Dann kommen wir zum Food Service Nutrition, also was für Essen wird angeboten. Die Qualität des Essens wird auf Platz 15 eingeschätzt. Es werden 3 Mahlzeiten kostenlos angeboten. Also die Spieler müssen das nicht bezahlen. Aber die Hälfte der Chiefs-Spieler, die da abgestimmt hat, sagt, eigentlich haben wir zu wenig Platz in unserer Cafeteria. Also der Raum, wo sie essen, ist zu klein. Deshalb auch da eine negative Bewertung. Am Ende kommt eine D-Plus raus, Platz 18 in der NFL, wenn es um die Food Services geht. Dann geht es zum Kraftraum. Da werden wir, also das davor war vielleicht noch sozusagen nett und ein bisschen um die positiven Sachen. Geht es um Kraftraum. Da geht es ja wirklich darum, dass die Spieler fit werden, dass die, also es wundert mich auch, weil die Tiefspieler ein gutes, insgesamt dann immer gut aussehen konditionell. Also gerade ein Chris Jones, der hat im vierten Viertel erstmal angefangen. Der Kraftraum ist unterdurchschnittlich, also Platz 22. Die haben das Gefühl, 97% der Spieler haben das Gefühl, dass die, die Trainer, die da im Kraftraum sind, dass die da genug davon sind. Sie würden sich aber gerne neuere und besseres Equipment wünschen. Das sind so Sachen, wo ich sage, hey, das kostet doch nicht die Welt. Das kann man doch, dafür kann man doch sorgen. Sehr, sehr gut abgeschnitten mit einer A-, aber auch den 17. Platz, weil da werden irgendwie alle gut abschneiden, sind die Fitness-Coaches, also dazu sagen Strength-Coach, sehen in Ordnung aus. 94% der Spieler glauben, sie haben einen individuellen Fitnessplan bekommen. Auch das also von der Aussage und der Formulierung ein bisschen merkwürdig. Aber nehmen wir so mit, ist in Ordnung. Der Trainingsraum insgesamt wird mit einer D+, also schon also im Deutschen eher so 4+ roundabout abgestimmt. Da geht es einmal um die Personen, die da arbeiten, wo sie gerade so Personal Trainer sagen, vielleicht haben wir zu wenige. Auch das ein bisschen eine Verwunderung. Dann geht es um das Thema Sauna und Steam Room, also alles, was so warm ist, mehr oder weniger. Da sind die meisten damit zufrieden, ist groß genug. Dann geht es schon um die Tabs und auch da ist es okay, aber nur 81% sagen, dass sie genug haben. Also auch da scheint man ein bisschen warten zu müssen, manchmal, wenn andere Spieler gerade die den Whirlpool nutzen. Wo es dann wirklich negativ wird und das ist vielleicht der Punkt, den ich am kritischsten fand, ist, dass der Training Staff als wirklich schlechtester Training Staff der ganzen Liga gewertet worden ist, mit einem D-, also 4-, kurz vorm ungenügend. Da geht es um ein not welcoming environment und das scheint gar nicht allgemein die Person zu sein, sondern geht da ganz primär um Head Trainer Rick Burkholder. Den hatten wir letztes Jahr, weil der eben auch bei der Patrick Mahomes Verletzung sozusagen reagiert hat, seine Mitarbeiterin gelobt hat. Der Rest des Training Staff scheint beliebt zu sein. Rick Burkholder scheint nicht so beliebt zu sein. Also das, da erwarte ich auch eine Reaktion, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, was da passiert, aber ich bin mir sehr sicher, dass intern dieses Thema und diese Personalie definitiv besprochen wird. Alles andere, was wir darüber geredet haben, ist eher so ein bisschen Investitionen von der Handfamilie, Geld dafür in Kauf zu modernisieren. Hier haben wir einen Punkt, wo eine Person ganz klar und deutlich, weil sich das verändert seit letztem Jahr, aber im letzten Jahr ganz klar kritisiert worden ist. Ich finde den Abstand zwischen der Abstimmung und dem, was wir jetzt haben, auch schwierig. Aber das ist eben was, wo man sagt, they feel discouraged from reporting the injuries. Also die trauen sich gar nicht, ihre Verletzungen anzusagen, weil sie das Gefühl haben, dass sie dann Ärger kriegen, dass sie nicht gut behandelt werden. Haben sich nicht das Gefühl, dass sie wirklich gut persönlich behandelt oder getreated, also am Ende die Leute mit ihnen umgehen. Sie haben Angst davor anzusprechen, dass sie gerne bessere Behandlung haben wollen würden. Das finde ich schon extrem kritisch, oder? Marius, wie siehst du das?
Ja, das ist definitiv ein Punkt, der man nicht einfach so im Raum stehen bleiben kann. Also jetzt mal unabhängig von diesen Kategorien, die ich auch ein bisschen schwierig finde, vor allem, dass dann der gesamte Staff abgewertet wird, obwohl es um hier eine Position geht. Dafür gab es ja aber diese Notizen, also dass man halt quasi auch subjektive Meinungen mit einfließen hat lassen. Und da ging es eben um Rick Burkholder, der Vice President of Sports, Medicine and Performance ist. Ja, und du hast es angesprochen, was da die Kritikpunkte sind. Da gibt es viel zu tun für die Chiefs, auch das ein oder andere persönliche Gespräch zu führen, auch mit Rick Burkholder. Ich meine, klar, jetzt haben wir gesehen, was alles möglich ist. Ich finde aber, man muss bei diesen ganzen Erhebungsverfahren auch so ein paar Faktoren noch mit berücksichtigen. Also zum einen ist es nicht klar, wie viele Spieler der Chiefs wirklich befragt wurden. Das ist nicht transparent. Ich habe zumindest nichts dergleichen gesehen. Und es ist auch wichtig zu wissen, welche Spieler wurden befragt, weil es ist anders. Ein Travis Kelce wird diese Umfrage anders beantworten als beispielsweise letztes Jahr ein Tyrann Mathieu. Also da bist du halt zu einem gewissen Zeitpunkt halt schon entsprechend befangener. Also ist deine Zukunft entsprechend gesichert? Bist du gerade zufrieden oder eben nicht? Das widerspiegelt sich halt auch besonders bei der subjektiven, qualitativen Beantwortung dieser Geschichten dann halt doch irgendwo wieder. Und du siehst dann halt über manche Punkte halt eher hinweg. Dann ist auch die Frage, wie viele junge Spieler wurden befragt? Weil wenn man sich mal die Colleges anschaut, von wenn ein Spieler jetzt ein Jahr in der Liga war, der hat sich noch, erinnert sich noch ein bisschen an die College-Zeit zurück. Und wenn man dann mal gesehen hat oder weiß, was Colleges teilweise auffahren, um da auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, dann sind die besser ausgestattet als teilweise NFL-Franchises. Einfach, weil die das Geld halt einfach haben und können das investieren. Da verdienen halt die Coaches einfach Unsummen und der ganze andere Kram wird in die Infrastruktur gesteckt.
Weil die Spieler kein Geld bekommen. Also die Colleges, weil die Spieler kein Geld bekommen. Geben ja kein Geld, kein Gehalt an die Spieler, haben trotzdem massive Sponsoren, haben große Einnahmen und das führt dazu, dass sie das Geld irgendwo anders ausgeben müssen und deshalb so unfassbare Luxus-Themen da gestellt. Bevor wir ganz kurz nochmal weitergehen, was das auch bedeutet, das einzusortieren, zwei Kategorien gibt es noch. Es geht einmal darum, Locker-Room. Da muss man zu sagen, dass im März, April letztes Jahres abgefragt worden ist. Ich glaube, im Sommer gab es einen neuen Locker-Room im Stadion, der im Trainingsgelände, was so, keine Ahnung, 500 Meter weit weg ist, noch weniger, vielleicht 300 Meter weit weg ist, da sind immer noch die älteren Locker-Rooms und ein Drittel der Leute hat das Gefühl, sie würden mehr Platz bekommen. Was ich aber ganz interessant fand, many players complain that they want to have a chair at the locker instead of a stool, also ein Hocker, so they can lean back when sitting. Also ich hätte gedacht, dann holt man sich eben einen eigenen Stuhl irgendwo anders. Das muss doch eigentlich was sein, was man ansprechen kann und erklären kann. Also solche Sachen, da habe ich dann amüsiert ein bisschen überlegt und dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass man da nicht eine Lösung finden kann. Und da muss doch so ein Spielerrat um Patrick Mahomes, die Captains, Kelsey und Co., dann einfach mal zum Coach gehen können und sagen können, hey, können wir da bitte Stühle haben? Und das Letzte und dann auch wieder ein F, also durchgefallen, Team Travel. 59% der Spieler haben das Gefühl, dass sie genug Platz haben. Das heißt, über 40% der Spieler haben zu wenig Platz im Flugzeug. Die Chiefs sind eins von 6 Teams, das jüngere Spieler in Doppelzimmer unterbringt und nicht alleine. Auch so eine Sache, wo ich, also wir kennen es alle aus dem Fußball in Deutschland, wo ich sage, das ist vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, dass man jemanden dabei hat. Vielleicht ein bisschen zur Kontrolle, vielleicht ein bisschen, um auch ein Gefühl zu geben, hey, wir gehen pünktlich ins Bett und so weiter. Das sind ja auch alles junge Menschen. Da weiß ich eben nicht, ob das wirklich ein notenfähiges Argument ist oder ob da nicht auch ein pädagogischer Teil hintersteht. Und es gibt in den Flugzeugen nur sehr wenig Erste-Klasse-Sitze. Auch das habe ich etwas amüsiert wahrgenommen, weil der Anspruch, und ich weiß, dass die Athleten sind und perfekt vorbereitet sein müssen, aber der Anspruch, den die Spieler an die Teams haben, der ist schon unfassbar hoch, oder?
Absolut. Also diese Doppelzimmer-Thematik, ja, die hat man, glaube ich, bei allen Sportarten, wo junge Menschen dann natürlich lieber im Einzelzimmer wären, aber es ist einfach für den Teamspirit und um sich da irgendwie einzubringen, deutlich effektiver und deswegen kann ich das schon verstehen, wenn diese Thematik da gemacht wird. Aber das meine ich halt eben. Die Erwartungshaltung junger Spieler, die wird immer größer und das sieht man halt auch eben an solchen Umfragen. Wenn man das jetzt in der Retrospektive sieht, dass die Chiefs mit all diesen Bewertungen, die ja über das letzte Jahr stattgefunden haben, dann jetzt den Super Bowl geholt haben, dann muss man ja irgendwie sagen, vielleicht die alte Phrase bedienen, der Erfolg gibt einem Recht. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wo die Chargers abgeschnitten haben, was den Medical Stuff angeht, aber die sind, glaube ich, deutlich besser und hatten gefühlt nur Verletzte dieses Jahr. Also auch das ist eben so eine Sache, ja, muss man alles irgendwie in die Richtung sehen, aber Personalie Burkholder sollte man doch mal ein Gespräch
finden. Ich finde, dass da auch am Ende eine Aussage von den Spielern in Richtung der Chiefs gegangen ist und dass der Zeitpunkt eigentlich nicht besser sein könnte nach so einem Super Bowl-Sieg, wo man sagt, hey, wir sind jetzt alle zufrieden, jetzt mal so Sachen, hey, da gibt es Sachen, wo ihr doch besser sein könntet und wo ihr euch mehr bemühen müsst. Ob man dann alles umsetzt, das ist ja wieder eine ganz andere Frage. Ich finde es aber eigentlich einen ganz positiven Ansatz zu sagen, lass uns doch mal gucken, dass wir uns zusammensetzen und gucken, dass wir solche Sachen aus der Welt schaffen. Weil du hast es ganz am Anfang gesagt, der Ansatz und die Idee davon ist, wir wollen Free Agents eine Möglichkeit geben, ein Gefühl dafür zu kriegen, zu was für ein Team sie da gehen. Und das steht jetzt erstmal. Und ich glaube, da werden alle Free Agents aber fragen, hey, macht ihr denn was bei den Sachen, die da jetzt nicht so gut bewertet sind? Und dann können die Chiefs jetzt eigentlich nur positiv punkten. Ich glaube, das ist am Ende wirklich ein Thema, wo man jetzt eigentlich so schwach, wie sie da besetzt sind, nur im nächsten Jahr gewinnen kann. Ich denke, sie werden die Umfrage dieses Jahr jetzt zu diesem Zeitpunkt wieder machen und wo man jetzt dafür sorgen kann, dass es besser läuft und sie da auch Fortschritte machen. Und ich glaube, das wäre dann ein Weg, wo die Chiefs wirklich sich noch verbessern können, noch besser werden können, um Free Agents vielleicht auch dann ein klares Signal zu geben, hey, bei euch werdet ihr euch wohlfühlen.
Absolut. Und eben solche Sachen, die mit den Stühlen oder mit der Umkleidekabine oder vielleicht auch mit den Geräten. Also vielleicht weiß man das ja auch und hat diese Investitionen erstmal auf die lange Bank geschoben, aber jetzt sind sie halt transparent. Das heißt, man erwartet ja auch, dass man nächstes Jahr auf jeden Fall in den zumindest mal D-Kategorien deutlich besser abschneidet. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das das Ziel sein muss.
Wir müssen auf jeden Fall ins Arrowhead und kontrollieren, ob
die
Hocker jetzt immer noch da stehen oder ob das nicht was anderes passiert ist.
Deswegen wäre es gut gewesen, wenn Fabian da gewesen wäre. Der könnte bei einzelnen Sachen vielleicht was mehr dazu sagen. Der hat ja ein bisschen was gesehen.
Der hat sich auch dem Fitnesstrainer getroffen und mit dem mal gesprochen. Also der wäre auf jeden Fall in der Lage, da ein Feedback zu geben. Aber wie gesagt, also ich glaube insgesamt, ja, das ist eine Negativbewertung. Die Chiefs haben da vielleicht Sachen schleifen lassen und sich eher auf, keine Ahnung, Trainingskonzepte und besseres Spiel auf dem Platz konzentriert. Ich glaube, das ist etwas, wo die Hunt-Familie, wo auch der GM Brad Veach jetzt so einen kleinen Schuss vom Bug bekommen hat und sich jetzt darum kümmern kann, dass man da besser wird und sich darauf fokussiert, weil das den Spielern wichtig ist. Ich glaube, man muss nicht alles machen. Am Ende ist es auch so, dass aus meiner Sicht die Spieler nicht alles bekommen können. Die sind schon sehr, sehr gut bezahlt. Die haben schon ein sehr gutes Leben und sehr gute Möglichkeiten. Also ich glaube, alles muss man auch nicht ermöglichen. Aber nehmen wir mit, es gibt Möglichkeiten der Optimierung. Und ich glaube, das ist bei den Chiefs angekommen. Ich glaube, die Hocker wurden schon ausgetauscht. Also ich glaube, da ist man so kreativ und schnell, dass man es schafft, da Lehnen anzubringen. Lass uns weitermachen. Und dann geht es schon wirklich richtig rein in die Offseason. Jedes Team hat sogenannte Team-Needs, also Bedürfnisse, Positionen, auf denen man nachbessern muss. Und auch wenn man den Super Bowl gewonnen hat, mit unseren Free Agents, mit all dem, was in der letzten Saison war, haben die Chiefs aus meiner Sicht, ja, ich glaube schon, 5, vielleicht sogar 6 Positionen, auf denen sie sich verbessern müssen. Wollen wir mal einmal durchgehen und anfangen, wieso diese Positionen welche sind, wo wir nachbessern müssen. Die für mich die wichtigste Position und wahrscheinlich auch die Position, die im Draft in der ersten Runde angegangen werden sollte, sind die Defensive Ends, beziehungsweise der Edge Rush, also den Druck, den wir über die Außen in der Defensive Line auf den gegnerischen Quarterback machen. Da haben wir schon über die Chris Jones und Frank Clark, also Chris Jones wäre nicht Edge, sondern Inside Defensive Line. Auch das ist eine Position, die vielleicht dazu kommt nochmal, also Defensive Ends, Defensive Tackle zusammen. Aber Frank Clark, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, Carlos Dunlap, der wahrscheinlich retired ist, nicht mehr in der Liga ist. Wir haben Kalen Saunders, der Free Agent ist, Derek Nandy, der Free Agent wird. Mit Kalaft ist jemand relativ Neues, der dabei ist. Also am Ende schon noch relativ viele Fragezeichen bei sehr vielen unterschiedlichen Spielen. Ich glaube, Brandon Williams habe ich noch vergessen, auch Defensive Line. Da ist schon relativ viel Fragezeichen in unserem direkten Defensivakteuren, oder?
Da ist einiges an Fragezeichen da, aber auch eben Möglichkeiten. Also wir haben ja letztes Mal schon über die Free Agents gesprochen. Kommt der oder die wieder zurück auf der einzelnen Positionsgruppe? Auch bei Chris Jones, wenn wir in die Interior Line gucken, sind ja nicht mehr gerade die Tiefen da. Also da gibt es auch nicht mehr so viele Spieler, die da am Start sind und auch viele, die halt eben unrestricted Free Agents werden. Also deswegen die komplette D-Line kann man sich eigentlich jetzt im Combine wunderschön angucken. Was gibt es da für Needs? Was gibt es da auch für Positionen? Es wurden auch einige Gespräche, schon formelle und informelle Gespräche geführt mit Entscheidern oder Prospects, die es da so gibt. Aber natürlich davor, vor dem Draft, ist natürlich nochmal die Free Agency. Und da könnte man sich ja auch überlegen, ob es da Mittel und Wege gibt. Wie gesagt, es steht und fällt natürlich alles, dass wir Frank Clark den Vertrag, der 21 Millionen US-Dollar an Capspace freimacht, eben entsprechend anpasst. Das ist quasi das erste To-Do für den Kollegen Brad Veach. Und dann können wir anschauen, was für Möglichkeiten in der Free Agency da sind.
Genau, ein Kandidat der Free Agency, der jetzt schon ein bisschen diskutiert worden ist, ist Davenport. Kennen wir gut, hat eine gute Historie. Wäre das für dich jemand, den du, also Marcus Davenport ist es am Ende, den du dir bei den Chiefs vorstellen kannst? Hat vorher bei den Saints lange, lange Zeit gespielt und ist einer der Top 10 Free Agents diese Offseason, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall eine spannende Personalie. Das ist ja immer am Anfang so, was ist möglich, was ist machbar, was ist auch irgendwie im Rahmen. Also man möchte ja auch Spieler mit entsprechendem Alter nicht überbezahlen. Das liegt ja immer nahe, dass das relativ schnell passieren kann. Jetzt gucke ich gerade mal nach, wie alt der Gute ist. Das ist immer ein guter signifikanter Wert, um zu entscheiden. Hat er noch so viel im Tank?
Ich habe über 30. Für mich wäre es ein Ersatz für Frank Clark. Also wenn wir Frank Clark nicht halten können, dann wäre Marcus Davenport auf jeden Fall jemand, den wir uns vorstellen können.
Marcus Davenport ist 26.
Oh, deutlich jünger, als ich gedacht hatte. Ja. Ich bin irgendwie schon sehr lange in der Liga eingeschätzt.
Sieht vielleicht schon alt aus. Nee, Tatsächlich nicht. Aber ja, also Davenport ist 26.
Negativ sehen muss, er hat, glaube ich, nur einen halben Sack in den letzten 15 Spielen letztes Jahr gemacht. Aber eine gute Pass-Rush-Win-Rate mit 19%, das ist schon wirklich eindeutig. Weitere Free Agents auf dem Bereich, die so ein bisschen vergleichbar sind, wenn Jason Pierre-Paul und Justin Houston. Justin Houston hat eine gute Chiefs-Vergangenheit, haben wir dann damals nicht bezahlen wollen, was er haben wollte. Das war aber, also ich glaube, dass Marcus Davenport, wenn Frank Clark geht, und ich bin total stolz darauf, was der im letzten Jahr in den Playoffs für die Chiefs geschafft hatte, wäre Marcus Davenport für mich wirklich ein gutes Replacement. Auch da ist natürlich so ein bisschen die Frage, was möchte der denn gerne verdienen? Ganz umsonst wird er nicht bei uns anfangen, befürchte ich zumindest. Von daher müsste man aber wirklich mal sehen, was möchte der denn, der Gute denn eigentlich an Geld verdienen in der nächsten Jahr? Das ist, glaube ich, die ganz große Frage, die man dann da einmal beantworten muss. Aber das wäre schon eine Nummer, die unseren Pass Rush definitiv deutlich verstärken würde.
Zumindest nicht verschlechtern. Das ist auf jeden Fall.
Sogar verstärken. Also ich glaube, da sind wir am Ende schon im Punkt, wo ich sagen muss, das wäre ein Schritt nach vorne.
Aber, und das ist, glaube ich, auch was für euch, wenn ihr euch mit der Positionsgruppe auseinandersetzen möchtet. Das gibt viele Draft Prospects, die da in Frage kommen. Auch schon viele Interviews geführt wurden von den Chiefs. Natürlich ist das immer davon abhängig, wie tief dann die einzelne Position auch fällt. Also wir picken an 31. Die Dolphins haben ja den Pick weggenommen gekriegt aus der ersten Runde. Deswegen gibt es nur 31 Picks in der ersten. Und dann haben wir noch Möglichkeiten in der zweiten oder in der dritten Runde. In der vierten picken wir, glaube ich, zweimal. Das ist dieser eine Compensatory Pick für Tyreek Hill. Aber ja, entsprechend die Frage, was ist es einem dann auch wert, diese Positionsgruppe schon an Runde 1 zu sehen oder Runde 2 oder Runde 3. Kommen wir vielleicht auch auf der Wide Receiver.
Also am Ende, glaube ich, darf man mal sagen, wenn man sich einen Marcus Davenport holt, dann zahlt man 23 Millionen im Jahr, vielleicht sogar 25, weil da nicht so viele Spieler seines Kalibers drauf sind. Wenn du Draft gehst, sogar wenn den Besten sozusagen in der ersten Runde dir holst, dann sind wir ja so bei Kalaftis auch ist, das ist das viel, viel weniger für die nächsten 5 Jahre. Das ist immer der große Vorteil des Erstrunden-Picks, dann ja auch, dadurch, dass du eine Five-Year-Extension dann noch oder Fifth-Year-Extension dann noch sein kannst, ist es dann am Ende wirklich ein ganz anderes Level. Lass uns weitermachen. Edge, und da werde ich dann wirklich im Newsletter nochmal Infos geben dazu, was für Kandidaten da noch ankommen. Da sind so ein paar auch direkt von Kansas State und Co. Das ist schon ganz schön. Offensive Tackle, wie siehst du da unsere Situation aktuell im Team?
Die Tackle-Situation ist natürlich der wichtigste Baustein. Also wir haben es schon angesprochen, Orlando Brown Jr. Ist die Blindside und eigentlich sollte darauf auch der große Fokus liegen. Da werden wir auch bis nächste Woche eine Entscheidung sehen. Also wird es der Franchise-Tag am Ende oder eben nicht. Also wenn sich beide Seiten nicht bis dato auf eine langfristige Vertragsverlängerung einigen könnten, dann hätte man zumindest mal, und ich glaube, letztes Jahr war das Angebot 6 Jahre, 139 Millionen US-Dollar. Beide Seiten lagen bei diesem garantierten Geld weit auseinander. Es war aber auch so, zu dem damaligen Zeitpunkt hat, glaube ich, Orlando Brown Jr. sich noch selber vertreten und erst im Juni der Offseason einen Agenten quasi hinzugezogen. Dann gab es nur einen Monat irgendwie Zeit, dass man vor Ablauf dieser Frist verhandeln konnte, um eben Spieler mit einem Franchise-Tag langfristig zu verpflichten. Und Brad Veach hat jetzt auch bei dem Combine mit Pressevertretern gesagt, dass er optimistisch ist, dass man hier schneller zu einer vorzeitigen Lösung kommt, eben weil das Timing und auch die Positionen der Gegenseite jetzt schon ein bisschen bekannter sind. Also man kennt sich jetzt deutlich besser als zum letztjährigen Zeitpunkt und hat auch eben Möglichkeit, wie gesagt, kommenden Dienstag, 7. März, muss der Franchise-Tag aktiviert werden. Da hat man dann Zeit oder hat man Möglichkeit, noch ein bisschen Zeit zu gewinnen, um eben langfristigen Deal auszuhandeln. Aber du hast es vorhin schon gesagt, es würde dann halt eben den Cap belasten. Diese 20 Millionen wären dann eben eingepreist und da wäre man auch erstmal nicht dran zu rütteln. Also die Flexibilität in der Free Agency wäre dadurch schon ein wenig eingeschränkt. Bin schon der Meinung, dass wir da was machen werden. Ob es jetzt tatsächlich bis nächste Woche klappt, das sehe ich aktuell noch nicht. Stand Freitag, 3. März. Lass mich aber gerne eines.
Aber um mal zu erklären, worauf achten die da oder woran verhandeln die? Ich glaube, es geht nicht um den Jahressalär. Ich glaube, das ist gar nicht das Problem, sondern die Garantien sind das Problem.
Die Garantien,
und, genau. Da ist eben die Frage, ich glaube, letztes Jahr haben sie ihm angeboten, glaube ich, 60 Millionen garantiert. glaube ich, der, was ich im Kopf hatte. Und ich glaube, er möchte deutlich mehr.
Jetzt müsste ich Mathe 139 Millionen geteilt durch 6 und dann, aber das garantierte Geld ist ja nicht drin. Also deswegen, die garantierten Gelder sind für die Spieler deutlich wichtiger. Und wir haben es letztes Jahr auch gesehen, bei bestimmten Positionsgruppen gibt es komplett garantiertes Geld und bei manchen halt eben nicht. Und ja, wir werden sehen.
Am Ende, bei all dem, was man da macht, ist nicht garantierte Gelder, ist Spielgeld, sagen manche Leute. Und das Fun Money in den USA, und das muss man ganz klar sagen. Und denen kann man nämlich viel machen, die kann man viel drehen. Wenn man gecuttet wird, sind die dann ganz weg. Also am Ende ist das kein Geld, was der Spieler wirklich bekommt. Deshalb ist dieses Guaranteed Money so wichtig, weil das ist das Geld, wo der Spieler sicher mit rechnen kann. Ich glaube, da geht der Fokus immer mehr dahin, voll zu garantieren, dass die Spieler das gerne wollen. Das versuchen die Teams natürlich zu verhindern, um variabel zu sein, um im Salary Cap zu spielen. Aber das ist genau das Thema, um das es da geht.
Andere Personalie, Andrew Wiley, haben wir auch schon gesprochen. Der war mal günstig vor der Saison. Jetzt ist er es nicht mehr. Wird wahrscheinlich uns verlassen, weil er woanders eben mehr kriegen wird. Der Wert ist deutlich höher, als wir ihm aktuell bezahlen sollten, muss man ganz klar sagen. Wir brauchen ihn auf der Position eben auch nicht. Also da gibt es Mittel und Wege. Und ansonsten haben wir ja noch Spieler im Roster. Darian Kinnard, letztes Jahr ausgewählt im Draft, der am Start ist. Dann haben wir den Prince Tegavanogo, drittes Jahr für ihn. Und Lucas Niang, noch irgendwie so das größte Fragezeichen. Den haben wir 2020 ausgewählt. Der hat dann aus der Covid-19-Saison ist ausgestiegen und quasi dann 9 Spiele gestartet. In 21 dann verletzungsgeplagte Saison, 22, ich glaube, nur 7 Spiele als Backup gemacht. Also auch da gibt es noch zwar Spieler auf den Positionen, aber ich bin auch vor allem gespannt, was wir mit Darian Kinnard noch vorhaben. Wie sieht es bei dir aus?
Ich glaube, es ist Lucas Niang, so der von den dreien der größte Favorit ist, wirklich die Rolle zu übernehmen. Der hat das in seiner Rookie-Saison sehr, sehr gut gemacht, hat dann eben die Saison ausgesetzt und gefühlt irgendwie 5 Jahre verloren, hat man das Gefühl gehabt, die er sich jetzt zurückarbeiten musste und jetzt im letzten Jahr ein bisschen Verletzungsprobleme hatte, aber der war schon relativ viel auch wieder auf dem Feld. Und ich glaube, dass dass wirklich Andrew Wiley die Chancen sind unter 10%, dass er bleibt. Ich hätte gesagt 50% dann, wenn der weg ist, dass Lucas Niang das übernimmt. Und dann nochmal 50%, und da glaube ich mal sicher, dass es kein Free Agent wird, sondern dass wir eher dann in der zweiten oder dritten Runde im Draft aktiv werden und sie jemanden holen und der direkt als Starter anfängt. Haben Trey Smith, haben Creed Humphrey und Co. auch geschafft. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, kann relativ hoch sein. Und das wäre dann die anderen 50%. Also wenn, dann haben wir einen Draft-Pick, Lucas Young oder dann eher so ein bisschen kleinere Chancen, dass Andrew Wiley doch sagt, er findet es so toll in Kansas City, dass er da gerne bleibt. Das glaube ich aber nicht. Also wie gesagt, für mich die Commanders auch da aktuell Favorit. Lass uns weitermachen. Eine Position, die erstmal sich gar nicht so schlimm anfühlt, Safety. Da haben wir die Problematik, dass Stuart Thorne, haben wir letzte Woche drüber geredet, wahrscheinlich auch uns verlassen wird, ähnliche Rolle wie bei Andrew Wiley. Wir sind nicht hundertprozentig davon überzeugt. Er hat in der Saison manchmal gut, mal mittelmäßig gespielt, ein bisschen wechselhaft. Der hat seinen ersten Payday nach der Rookie-Zeit und wird gut verdienen wollen. Ob die Chiefs das bezahlen, bezweifeln wir. Wir suchen so ein bisschen den Partner von Justin Reed als Safety. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass es ein Free Agent wird, weil ich glaube, dass die Safety-Position sehr schwer direkt startend als Rookie ist, weil da geht es eben sehr viel um strategische Ansätze, wie spielt man dahin. Ich hatte mir sogar drüber nachgedacht, weil das auch so ein bisschen Diskussion war, ob Jerry Sneed nicht auf Safety wechseln könnte. Das hat er teilweise sogar schon gemacht. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Aber der Name, der ganz große Name, der aktuell so ein bisschen durch die NFL landen schwört, ist Jalen Ramsey von den Rams, ist Super Bowl-Sieger geworden, ein Topstar, hat vorher bei den Jacksonville Jaguars gespielt und könnte ein Chief werden, oder?
Ist auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten. Also die Rams geben offenbar nach Bobby Wagner den nächsten Star ab. Also gibt die Möglichkeiten, da eben 5,5 Millionen an Cap-Space einzusparen. Da wären natürlich verschiedene Teams in der Diskussion. Ich glaube, die Raiders sind da zu nennen, die Bengals sind da zu nennen, Lions könnte ich mir auch noch vorstellen, natürlich die Chiefs. Was gab es noch, was ich noch gelesen habe? Vikings fit wurde auch nachgesagt. Die Dolphins werfen ja auch immer gerne ihren Ring oder den Hut in den Ring und natürlich auch Die Chiefs, sie haben ja letzte Folge auch schon ein paar Alternativen besprochen in der Free Agency. Was haben wir da für Möglichkeiten? Cincinnati hat ja auch zwei Kollegen. Da wird es wahrscheinlich auch nur einen geben, der bezahlbar ist auf der Position. Jordan Poyer von den Bills, der jahrelang Teil einer sehr guten Defense war, aber auch schon jenseits der guten 30 ist, nämlich 31, eben entsprechender Veteran und wäre da vielleicht ein bisschen kostengünstiger zu haben. Wenn man auf ein Jahresdeal aus ist, wäre das eine gute Lösung. Ansonsten CJ Gardner-Johnson von den Eagles, auch Free Agent. Das wären...
Nämlich, das war dein Favorit.
Das war mein Favorit, genau. Aber vielleicht hat Juju jetzt schon dazu beigetragen, dass ehemalige Eagles-Spieler keinen Bock mehr haben, nach KC zu wechseln. Der übertreibt seine TikTok-Game-Rolle für meinen Geschmack aktuell ein wenig. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das stimmt. Wer weiß, ob Juju nächstes Jahr auch überhaupt noch Teil des Teams ist. Wenn wir weitergehen nach Safety, ist definitiv Wide Receiver ein Thema. Da, wie gesagt, Juju nicht klar, ob er kommt. Mecole Hardman sehr zweifelhaft, ob er weiter bleibt. Und wir haben da eben ein relativ junges Roster. Wir wissen nicht, was mit Justin Ross ist. Wir haben Sky Moore, der noch relativ jung ist. Wir haben Kadarius Toney, der relativ jung ist. Und wir haben Marquise Valdes-Scantling, der am zweiten Teil seines Zwei-Jahres-Vertrags hat, wo man auch mal nicht weiß, will man mit dem gucken, dass man verlängert, will man den vielleicht auch traden. Also all das ist ja die letzte Chance, die man da hat nach dem Jahr. Es fehlt so ein bisschen ein alteingesessener Kandidat, von dem man ein Veteran, von dem die Jungen lernen können, wo man weiß, der zieht das Team mit. Wir haben jetzt zwei Namen, die ich zumindest gehört habe, vielleicht sogar drei Namen. Der heißeste, der wirklich heiß ist, ist DeAndre Hopkins. Da steht im Raum, dass wir den für einen Zweitrunden-Pick bekommen könnten. Wir haben einen Zweitrunden-Pick an, glaube ich, Platz 63, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das wäre wirklich eine Option. Wenn man sich mal anguckt, was die Zweitrunden-Picks der Chiefs waren, dann hat man, glaube ich, selten ein Kaliber DeAndre Hopkins dafür bekommen. Nick Bolton zum Beispiel, Mecole Hardman waren Zweitrunden-Picks. Ich glaube, Creed Humphrey war auch ein Zweitrunden-Pick, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also Creed Humphrey war rausgenommen, der Rest sehr gut, aber das Niveau von DeAndre Hopkins, der, wenn er total fit gewesen wäre, die Leistung der Spiele, die er gespielt hat, die ganze Saison gehabt hätte, glaube ich, 1300 Yards gefangen hätte. Also das ist immer noch ein All-Star, der dieses Team definitiv nach oben ziehen würde, oder?
Absolut. Also man muss sich auch bei dem Wide Receiver Room jetzt mal schauen, okay, wo stehen wir aktuell und was hat uns deutlich gefehlt? Also ich glaube, wir hatten viele Receiver, die halt die Ketten bewegt haben, wo wir First Downs geholt haben. Aber am Ende des Tages hat so ein Veteran Receiver gefehlt, den du in der Endzone anspielen kannst und der auf jeden Fall auch eine gewisse Sicherheit gibt, dass wir dann den Touchdown scoren und vielleicht...
Also neben Kelce übrigens, also der ist natürlich...
Genau, neben Travis Kelce, das muss man noch dazu sagen, also vielleicht so eine Wide Receiver Anspielstation in der Endzone. Also Watson war das ab und zu, der wurde oft gesucht, aber hat nicht so oft das Ding gefunden. MVS sehe ich mittlerweile tatsächlich auch als Cut-Kandidaten, weil man, wenn man Juju re-signen würde, dann benötigt man ja definitiv ein bisschen mehr finanziellen Spielraum und MVS-Trennung würde 7 Millionen an Cap-Space freimachen. Zudem ist ja jetzt die Personalie Hopkins dann doch deutlich heißer geworden. Zumindest wird sie bei amerikanischen Experten auch aktuell heiß diskutiert. Da muss man aber auch immer aufpassen. Das sind teilweise auch die Leute, die Aaron Rodgers letztes Jahr schon in Denver gesehen haben. Deswegen Vorsicht vor diesen Geschichten. Sportlich gesehen, glaube ich, brauchen wir uns bei DeAndre Hopkins keine Sorgen machen. Das ist ein Top-10-Receiver der Liga. Ist auch im Vergleich zu Kadarius Toney und Sky Moore vielleicht ein bisschen physischer, kann hohe Bälle und auch in der Coverage deutlich besser fangen als die beiden, hat auch eine andere Spielerposition. Also Andy Reid hat ja auch schon gesagt auf der Pressekonferenz beim Combine, dass die Rollen von Moore und auch Toney deutlich andere sein werden. Deswegen, glaube ich, macht es auch keinen Sinn, dass Mecole Hardman wieder zurückkommt, weil wir eben sein Skillset in Kadarius Toney eben schon haben. Bei Hopkins ist es so, Mismatch-Maschine, muss man ganz klar sagen, der findet immer irgendwie einen Weg, sich frei zu laufen, hat super zuverlässige Hände und eben auch Empfänger in der Endzone. Und das ist das, was ich ehrlicherweise sage, da brauchen wir in der kommenden Saison einfach eine sichere Bank hinter Travis Kelce in der Red Zone bei diesen Goal-Line-Spielen. Das muss einfach deutlich besser sein. Also, ob man zusammenfindet, hängt natürlich auch ein bisschen am Geld ab. Also, sein aktueller Vertrag, da verdient er 30 Millionen, glaube ich, 30,7. 24 wären es dann so knapp 26,4. Aber er wird 31 im Juni. Das heißt, so viele Gelegenheiten, einen Ring zu holen, ohne dass seine Produktivität dann so langsam nachlässt, da gibt's nicht mehr. er ist, glaube ich, auch ein ganz großer Fan von Patrick Mahomes, wenn man sich seine Tweets beim Super Bowl anschaut. Patrick Mahomes ist different, hat er da mit diesen Augen getweetet. Und ich glaube, er wäre auch durchaus bereit, da seinen Vertrag ein bisschen umzustrukturieren und dann so den Capit über ein paar Jahre vielleicht da hinten raus zu verteilen. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Die Frage ist, also du hast gesagt, einen Zweitrunden-Pick müssten wir wohl locker machen. Eventuell auch noch was hinten raus. Also Viertrunden-Pick habe ich jetzt auch gelesen. Da haben wir ja, wie gesagt, 222 und 134, die man im Angebot hätte. Und dann wäre es ja eigentlich guter Deal meines Erachtens nach.
Das wird sehr spannend. Weitere Namen, die ich gehört habe, sind Mike Evans bei den Buccaneers. Die sind auch im völligen Rebuild, gehen mit Kyle Trask als Quarterback aktuell rein, war der zweite Backup davor. Also da war ja Blaine Gabbert und Tom Brady eben da. Von daher, da sucht Mike Evans dann auch das Weite und versucht irgendwo noch eine Chance zu haben, kompetitiv zu spielen. Das wird in den nächsten Jahren schwierig bei den Bucks. Und DJ Chark, auch der wird gehandelt. Bei DJ Chark weiß ich gar nicht, ob ich so glücklich wäre, wenn der zu uns kommen würde. Wie siehst du das?
Ja, schwierig. Bei Mike Evans weiß ich auch nicht. Hat der nicht eine Verletzten-Historie, die auch nicht so ideal wäre? Also das ist halt für mich, das kam in der Footballerei-Folge, glaube ich, auch auf YouTube oder Twitch kam dieser Kommentar rein. Ich habe damals schon gesagt, ich finde natürlich interessant und spannend, aber das ist genauso, wie die Leute sagen, dass man den Kollegen Fournette unbedingt als Running Back braucht. Also ich weiß es nicht. Ich glaube eher weniger. Also ich glaube, wir brauchen keinen alternden Wide Receiver, der nicht mehr genug Hunger hat und der vielleicht auch eine gewisse Verletzungshistorie mit sich bringt, weil auch Juju ist zwar kein alternder Wide Receiver, aber auch der hatte irgendwie eine Verletzungshistorie. Tony hat auch noch keine Saison am Stück durchgespielt. Deswegen auch diese Faktoren sollte man irgendwo berücksichtigen. Da fände ich die Personalie Hopkins dann doch deutlich spannender. Also wenn der seinen Vertrag umstrukturieren würde für einen Zweitrunden-Pick, I'm in.
Sehr schön. Was dann noch vielleicht dazu kommt, Cornerback, da würde ich jetzt heute gar nicht so drauf aufgehen. Auch das wäre, könnte eine Thematik sein, wenn Legarius Sneed das Team verlässt, wenn man da tradet, dann hat man nämlich nur noch Junge. Ich glaube, der wird noch auf jeden Fall ein Jahr bleiben, aus meiner Sicht. Von daher glaube ich, dass die Cornerback jetzt nicht die ganz schlimme Position ist. Worüber wir nochmal reden können, ist der Quarterback-Room. Aktuell ist hinter Patrick Mahomes relativ wenig. Shane Buechele war den einen Namen, den wir immer wieder nennen. Ansonsten ist, glaube ich, vom Practice Squad noch ein weiterer Quarterback, der auch noch nie in der NFL einen Ball in der Hand hatte, offiziell. Von daher ist da so ein bisschen die Frage. Es gibt einen sehr, sehr guten Artikel auf The Athletic dazu. Und die reden da ein bisschen darüber, dass Andy Reid gefragt worden ist, was er sich denn da wünscht. Und er sagte eben, naja, am Ende brauchen wir einen, der eigentlich Starter sein kann, der jederzeit eintreten kann, wenn ein Play mal schief geht, wenn Patrick Mahomes sich verletzt, dann muss der da sein. Und das hat wirklich in der Vergangenheit Chad Henne unfassbar gut gemacht. Das heißt, jemand, der Erfahrung hat, der in der Lage ist, Football zu spielen, der so trainiert, als wäre er der Starter und dann da ist. Auf der anderen Seite wollen wir eben auch ein Element reinbringen, was Patrick Mahomes nochmal fordert, was nochmal neue Sachen reinbringt, was vielleicht nochmal ein Gefühl da reinbringt, was in irgendeiner Form dem Team helfen kann. Und das sagt er eben, sehr hohe Intelligenz, sehr smart, dann auch was machen zu können. Name, der genannt worden ist, wo ich nicht weiß, ob der jetzt darauf zustimmt, ist Marcus Mariota. Über den werden wir mehr lernen, weil der auch Teil der Quarterback-Dokumentation bei Netflix ist. Über die können wir gleich auch nochmal reden, da gab es ein paar mal neue Details. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Würdest du Marcus Mariota bei den Chiefs als Quarterback-Backup sehen wollen?
Ich dachte, du sagst jetzt herzlich willkommen zu KC Carson Wentz. Nein, kleiner Spaß. Also ja,
kann man vieles drüber sagen. Ich glaube nicht, dass der wirklich intelligent ist. Und am Ende habe ich Angst, dass wir Prince Harry dann kriegen und nicht Carson Wentz.
Man hat sie zumindest noch nicht beide in einem Raum gesehen. Zu deiner Frage. Also ja, Shane Buechele ist ein junger Spieler und wir haben vielleicht auch in den Preseason Games, wenn ihr die mal gesehen habt, letztes Jahr gesehen, was ihm eben noch fehlt und dass er, glaube ich, auf lange Sicht gesehen halt nicht die 1A-Backup-Lösung für die Chiefs sein kann. Andy Reid ist ja auch sehr großer Fan davon, eben Erfahrung auf dieser Backup.
Preseason Games, das war das Gemeinste, was man einem Quarterback nur antun kann, als man gleich
das ist gemein.
Mal die Offensive Line ausgewechselt hat und da einfach nur noch Pressure kam. Die liefen wieder rum, als würde keiner die aufhalten. Also das war für den
Quarterback
nicht fair.
Ich wollte jetzt auch nicht das als Maßstab nehmen, aber was ich damit sagen will, ist, es fehlt Shane Buechele wahrscheinlich noch ein bisschen, um diese Rolle einzunehmen. Wenn die Chiefs sich hier sicher sind, dass er das in ein, zwei Jahren kann, dann wäre eine intelligente Backup-Lösung vielleicht Marcus Mariota. Also man hatte mit Chad Henne einen sehr soliden Backup über die letzten 4 Jahre, hat uns auch wichtige Playoff-Spiele entscheidend mitgewonnen, eins davon tatsächlich alleine gewonnen. Und ja, Mariota könnte diese Rolle bei den Chiefs einnehmen, ist ehemaliger Heisman-Trophy-Gewinner, wurde 2015, glaube ich, an zweiter Stelle von den Titans gepickt, hatte in seinem NFL-Debüt in der ersten Halbzeit gegen die Buccaneers, glaube ich, 4 Touchdowns erzielt. Das Spiel mit dem höchstmöglichen QB-Rating von 158,3 beendet, wurde auch zum ersten Spieler und zum jüngsten Spieler der Geschichte, der das bei seinem Debüt geschafft hat. Leider ging es dann für ihn nicht so berauschend weiter. Also nach Woche 6 dann für Ryan Tannehill gebencht worden und schloss sich dann am Vertragsende den Raiders an. 2 Jahre Backup für Derek Carr gewesen. Und vor einem Jahr dann einen 2-Jahres-Deal bei den Falcons unterschrieben, dann die ersten 14 Spiele gestartet. Dann wurde er für den Rookie Ridder gebencht und eine Woche später auf die IR gesetzt und jetzt vor ein paar Tagen entlassen. Also, was man sagen kann, ist, man merkt Mariota an, dass es, glaube ich, nicht das Zeug dazu da ist, eine gesamte Saison lang Starter bei einem Team zu sein. Sportlichen Fähigkeiten und die Erfahrung könnten aber auch eine gute Backup-Quarterback-Rolle für die Chiefs beinhalten, vorausgesetzt der Preis stimmt. Das muss man, glaube ich, bei allem damit berücksichtigen.
Das stimmt, definitiv. Ich glaube, dieser Quarterback-Raum, der wird noch, ich glaube, kann mir vorstellen, dass es da eine Überraschung gibt, weil da die Chance, nochmal einen Ring mitzunehmen für viele Backup-Quarterbacks, die dann vielleicht auch sagen, sie haben damit noch mal die Chance, wirklich dabei zu sein bei so einem Winning-Team, schon ganz spannend sein könnte. Eine Position, wo es sein kann, dass wir draften, haben wir auch schon drüber geredet, wo wir keinen wirklichen Need haben, ist der Tight End. Da sind wir natürlich sehr, sehr gut aufgestellt mit Travis Kelce. Aber, und das finde ich auch ganz spannend, auch beim Combine haben die Chiefs schon mit Darius Kincaid, glaube ich, geredet, einem der 3 Top-Tight Ends. Also da kann wirklich was passieren. Also lass uns da gerne mal abwarten, ob das nicht doch eine Position wird, die uns vielleicht nicht dieses Jahr, sondern eher für die nächsten Jahre in eine bessere Rolle bringt, weil wir eben vielleicht den Nachfolger, die kann es eigentlich nicht geben, zumindest nicht den Ersatz von Travis Kelce da gefunden haben. Also, Zusammenfassung des Combines wird es im Laufe der nächsten Woche per Newsletter geben. Da werden wir vielleicht auch jetzt am Wochenende nochmal die Free Agents besprechen, bevor die dann wirklich unter die Haube gehen. Also da werden wir in den nächsten 2 Wochen, glaube ich, sehr, sehr viel Veränderung sehen, sehr viel Diskussionen sehen. Nach dem Combine ist dann die Free Agent Signing Period und hoffentlich dann auch die ersten Vertragsverlängerungen, mit denen wir sicherstellen können, dass die wichtigen Spieler bei uns bleiben. Also die nächsten 2 Wochen werden wirklich packed. Also da wird es unfassbar viele News geben zum Kader der nächsten Saison. Wenn es eine Periode gibt, die genauso spannend ist wie die Playoffs, dann ist es für mich definitiv diese Free Agent Signings Themen, weil da entsteht eigentlich, da weiß man hinterher auch wirklich, wie das Team ist und da entsteht dann wirklich auch der Erfolg im nächsten Jahr. Jetzt sieht man, wer möchte zu uns, was für Spieler haben wir. Das war die Phase, wo wir letztes Jahr wirklich geschockt waren, dass Tyreek Hill nicht bei uns geblieben ist. Aber genau darum geht's. Jetzt sehen wir, wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Und langsam müssten wir doch an den Zeitpunkt kommen, wo Tom Brady wieder zurückkommt, oder Marius?
Ja, 15. März. Dann herzlich willkommen zurück in L.A. Nein, ich glaube, diesmal ist es endgültig. Aber man soll ja niemals nie sagen. Und letztes Jahr haben es auch alle gedacht und dann war es. Aber dieses Jahr glaube ich nicht dran. Vielleicht doch. Na, wer weiß.
Ach, wie schön. Ja, das haben wir am Montag in der Footballerei-Sendung schon mal diskutiert. Da gibt es klare Hinweise darauf, dass er nicht zurückkommt. Also von daher keine Angst. It's Mahomes League. Und da möchte Tom Brady, glaube ich, gar nicht mehr mitspielen. Lass uns nochmal über die Netflix-Serie sprechen. Also da gab es von einem NBC-Analysten jetzt noch ein bisschen mehr Informationen, wie ich, glaube ich, ganz gerne mit euch teilen wollen würde. Die Serie soll 7 bis 8 Episoden lang sein, also das wirklich, also jeweils 45 Minuten, wie so eine typische Doku-Serie. Also das ist mehr als nur mal ganz kurz reingeguckt. Bei Patrick Mahomes war einmal die Woche im Training wirklich ein Mikrofon dabei, kann man sich hinterher sehr schön anhören. Die haben sehr viel gefilmt während der Trainingssession. Und bei jedem Spiel wurde Patrick Mahomes durchgängig bin Mikrofon verbunden und abgehört. Also wir können alles hören, was Patrick Mahomes während der Spiele gesagt hat. Die werden bei Mahomes sehr dicht dran sein. Sie sind direkt nach dem Spiel gegen die Jaguars bei Patrick Mahomes zu Hause, wo man sieht, wie er dann mit seinem Knöchel umgeht, wie der Knöchel aussah. Vielleicht sehen wir den Knöchel auch irgendwann zum ersten Mal. Ich habe ein bisschen Angst davor, aber ich kann mir vorstellen, dass man immer sieht, wie dick der war oder was da schiefgelaufen ist. Und wir werden erleben, wie krass das wirklich war. Und da, also mit dem Wissen, wie es ausgegangen ist, freue ich mich darauf zu sehen, wie das entwickelt worden ist. Es gibt da so eine Formulierung immer die ganze Zeit bei den Amerikanern. We will see that Patrick Mahomes is like an owl. Also wie eine Eule. Bist du so richtig verstanden, habe ich diesen Spruch noch nicht, aber ich bin gespannt, was das bedeutet.
Da bin ich auch gespannt. Also warum man ihn ausgerechnet mit der Eule assoziiert, vielleicht weil er nachtaktiv ist oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das wird spannend sein, rauszufinden, also, was es genau
aussieht. Heißt, dass er intelligent ist und smart ist. Das ist so ein bisschen der Ansatz dahinter, oder weise, die Eule. Aber für mich,
weise
für
Eule.
Mich, für mich ist es irgendwie wirklich so, dass ich sage, was bedeutet das in dem Zusammenhang? Also was sehen wir da, was uns klar macht, dass Patrick Mahomes der sehr viel smarter, sehr viel cleverer ist, als wir das nicht sowieso schon denken. Von daher bin ich sehr gespannt, was das bedeuten soll und in welche Richtung das Szenen dann am Ende auch zeigt. Ganz spannend, auch Marcus Mariota wird Teil dieser Dokumentation sein. Auch da sieht man, wie der, und das finde ich auch krass, an 3 Tagen erst Vater geworden ist, einen Tag später gecuttet worden ist und dann nach Las Vegas geflogen ist, um seine Knieverletzung zu operieren. So, das sind mal harte 72 Stunden, die man so durchmachen kann, mit allen Ups und Downs, und bei Kirk Cousins genauso, da auch mal zu sehen, unter was für einem Druck die Quarterbacks stehen. Der hat bei einem Sieg der Vikings, relativ am Anfang der Saison, auf Woche 5 oder so, hat er einen Ball klar überworfen und hat sich hinterher dann zu Hause, und da war die Kameras auch dabei, unfassbar geärgert, und man sieht, wie ihn solche Fehler zerfressen. Und ich glaube, das ist bei all diesen Leistungssportlern auf dem Niveau wirklich das Thema. Also die können das gar nicht aushalten, Fehler zu machen, und leiden da sehr drunter. Und das wird spannend sein, da mal einen Einblick zu haben in die wahrscheinlich komplexeste Position, die es insgesamt in der Sportwelt gibt. Also ich kann keine andere Position, auf die es so ankommt, die so im Zentrum einer Mannschaftssportart steht und die eben, wenn sie Fehler macht, auch so unfassbar bestraft wird. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und wie die Spieler damit umgehen, glaube ich, wird man da sehr, sehr gut sehen. Auf der anderen Seite, Netflix heißt global veröffentlicht. Also auch da werden wir sehen, dass da unfassbar viel Reaktionen drauf kommen. Also da freue ich mich sehr drauf.
Ja, könnte von mir aus schon morgen soweit sein. Bis dahin kommt ja heute endlich die letzte Folge von The Franchise raus, nachdem wir schon zweimal angeteasert wurden.
Gesagt, ihr kommt jetzt schon raus, obwohl es völlig falsch war. Müssen wir entschuldigen bei euch, das haben wir verlesen.
Ja, 3.3. War ich wahrscheinlich noch im Freudentaumel. Aber heute, also wenn ihr das heute noch am Freitag anhört, dann ist heute endlich der...
Noch viel schöner, wenn ihr es nicht am Freitag anhört, dann ist es schon draußen. Dann müsst ihr auch nicht mehr warten und gucken, ob es schon da ist. Dann könnt ihr direkt starten auf YouTube, wahrscheinlich auch in der Chiefs-App. Ich weiß, dass es auch auf The Zone kommen wird. Also wo immer ihr das gucken wollt, könnt ihr euch das angucken. Ich glaube, das wird nochmal ein richtig geiler Einblick sein in die Super Bowl-Party. Und ich glaube, am Wochenende werden... also Trikot wieder anziehen, sich hinsetzen und nochmal die ganze Show genießen. Das ist, glaube ich, die richtige Weg. Bei dir tröpfelt es auch so ein bisschen Konfetti dann hinterher, oder?
Ja, ich schmeiß das Konfetti, das ich netterweise aus vom AFC Championship Game zugeschickt bekommen habe. Du ja auch. Das schmeiß ich nochmal hoch. Und dann feiern wir das Ding nochmal. Ja, schon schön. Und wir sind immer noch Super Bowl-Sieger.
Genau, das ist der richtige Gefühl, mit dem man hier aus der Sendung rausgehen kann. Wie gesagt, nochmal der Hinweis auf die Newsletter. Jetzt auf newsletter.daskingdom.de gehen und einmal kommentieren, dem Newsletter folgen. Da könnt ihr selbst auch noch etwas gewinnen und mehr Informationen über diese Woche bekommen. Ansonsten haben wir noch weitere Hinweise, Marius?
Fällt mir gerade spontan nicht ein, außer vielleicht, dass man gerne nochmal uns bewertet auf allen einschlägigen Plattformen, Stichwort Apple, Stichwort Spotify, also gebt da gerne so viele Sterne, wie ihr mögt. Wir freuen uns über die vollen 5, und bei Apple kann man ja, glaube ich, immer noch was dazu schreiben, also auch gerne da Feedback hinterlassen. Das hilft uns sehr, im Algorithmus gefunden zu werden, und jetzt besonders in der Offseason sind wir da ja auch sehr dankbar, wenn wir da entsprechend hoch gerankt werden, in den Football-Charts zumindest. Also da gibt's viel Potenzial. Wir freuen uns auch, dass der Support quasi ungebrochen ist. Also die letzte Folge war die zweitstärkste, was die Wiedergaben angeht, überhaupt. Also Das Interesse bei euch ist da.
Das ist völlig absurd, oder? Ich hab das gesehen gestern. Ich dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass über 1500 Leute da draußen unsere Folge in der Offseason über Free Agents anderthalb Stunden völliges Fachgesimpel über Positionen, Spieler und was sie verdienen können. Also vielen, vielen Dank. Das Feedback da war sehr positiv. Und es gibt jetzt nicht nur ein Gewinnspiel beim Newsletter. Die Frage auch raus an euch. Schickt doch mal ein Feedback, ob ihr das Buch zu Patrick Mahomes schon habt. Sonst verlosen wir das auch nochmal in den nächsten Wochen. Also da habe ich ja auch noch ein, zwei Bücher liegen, die man vielleicht verlosen könnte. Und die Frage nach dem Hörbuch, ich würde das so unglaublich gerne machen. Ich versuche mal zu gucken, was wir machen können, dass wir es vielleicht sogar noch als Hörbuch aufnehmen. Passend zum Deutschlandspiel der Chief, passend zum Netflix-Doku, passend zum Draft in Kansas City, so schnell werden wir es nicht hinkriegen. Aber ich glaube, da gibt es genug Anlässe dieses Jahr, dass man das auch nochmal wirklich unter die Leute bringen sollte.
Dem ist quasi nichts mehr hinzuzufügen.
Die letzten Worte von dir, wie immer.
Go Chiefs!
Down.